Ist schon mal so bei Ihnen im Zusammenhang so mit Tod, Sterben, Ihnen irgendwas Mysteriöses passiert, wo Sie sagen, boah, das kann ich mir nicht erklären, das ist irgendwie komisch, da kriege ich Gänsehaut oder so?
Wow.
Hallo.
Frangels und Chef hier.
Der Podcast.
Ich muss
Frau Engel,
sagen.
Hörerz,
Herz.
wir hatten jetzt eine erste Folge, da ging es ja schon, ja, war ja schon, haben Sie wieder gegen mich ausgeteilt.
Wow.
Ja, wir sind im November. Das ist ja so der Monat, die Blätter fallen ab, das Wetter wird schlechter, es wird kälter, man verkrümelt sich zu Hause unter der Decke, alles wird ein bisschen grau, niesig, nebelig und es geht viel um den Tod. Wir haben Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag, Totensonntag, sodass wir gesagt haben, bei aller Lebensfreundlichkeit, aber ein wichtiges Thema des Lebens ist halt auch der Tod.
Ja.
Oder sehen Sie das grundsätzlich anders?
Definitiv nicht. Also von klein auf fand ich das ja immer schon, also was heißt
Schön.
spannend, das Thema? Nee, aber also ich weiß noch, dass Mama mir immer schon Zeitungsartikel rausgelegt hat mit so Workshops und Vorträgen und so. Und da bin ich auch tatsächlich hin. Fand ich immer schon spannend,
Zum
ehrlich.
Thema Tod? Ach echt?
Ja. War auch damals in so einem Kinderhospiz, so einem Workshop und so, ja.
Ach. Also ihr merkt, heute soll es tatsächlich um das Thema Tod, Sterben gehen und ja, auch ein bisschen so, was jetzt wir eben als Leute, die bei der Kirche arbeiten, damit verbinden und so. Sag mal, wann haben Sie das erste Mal einen Toten gesehen oder eine Tote? Also, um mal direkt so eine Frage zu stellen.
Ja, boah, gute Frage. Bewusst und ganz konkret wahrscheinlich meine Oma, da war ich 16.
Aber das war friedlich zu Hause im Krankenhaus oder so.
Ja, zu Hause tatsächlich.
Ja. Ich habe ja meinen ersten Toten im Hausflur gefunden.
Oh Gott.
Ja, es war wirklich krass. Und weißt du, wo ich herkam? Aus St. Dionysius.
Da haben Sie mir, also was heißt letztens, aber das hatten Sie mir schon mal
Schon mal erzählt,
erzählt,
ne?
ja.
Also da bin ich tatsächlich, da war ich Jugendlicher, so 15, 16 oder so. Und da bin ich zu irgendeinem Adventskonzert nach St. Dionysius gefahren.
Ach, guck mal,
und
hat
bin
da schon die
dann,
Verbindung zu Dio.
Ja, genau. Und hat direkt mit dem Tod zu tun.
Chef
Ja.
kommt ja aus Krefeld, ja.
Und dann bin ich nach Hause und wir wohnen halt in so einem Mehrfamilienhaus. Und wollte dann die Treppe hoch zu unserer Wohnung und dann lag da unser Nachbar tot auf der Treppe.
Ach du
Ja, habe
Himmel.
ich zum ersten Mal einen Toten gesehen.
Aber ja, Herzinfarkt oder was? Also
Ja,
du.
so richtig keine Ahnung, da war ja dann, wie das dann so ist,
Ja.
ne? Dann, ich bin dann völlig panisch zu
Hast
Hause
du den
rein.
direkt gecheckt, dass der tot ist
Ja,
oder?
das war ziemlich offensichtlich.
Ah, okay.
So, ohne das jetzt weiter beschreiben zu wollen,
Ja.
aber es war ziemlich offensichtlich. Und ja, dann kommt ja Kriminalpolizei und sowas alles. Und ja, war schon spannend. Also am Ende habe ich gar nicht gehört, woran der jetzt gestorben war oder so. Aber das war so das erste Mal, dass ich einen Toten gesehen habe. Ja. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich da jetzt mittlerweile schon tot gesehen habe. Das gehört ja zu unserem Job dazu. Also,
Ja, das stimmt.
wobei Sie jetzt so Sterbebegleitung kommt bei
Also,
Ihnen ja weniger, ne?
genau, vielleicht muss man dazu sagen, ihr habt ja den Priesternotruf, aber auch
Ja.
werdet ihr als Priester ja auch des Öfteren einfach angerufen
Ja.
und ans Sterbebett gebeten, um die letzte Ölung,
Ne, so, es heißt nicht
Salbung.
letzte
Ja,
Ölung, es ist die
das ist. Ich
Krankensalbung
wollte
und es gibt
gerade mich
nicht die
verbessern
letzte
und
Ölung.
dachte nämlich, scheiße, das war das
Ja,
falsche Wort.
also,
Ja.
da gehe ich
Ich wollte
sofort
das nämlich,
rein.
ja, ich wollte
Ja.
nämlich gerade das auflisten, dass
Ja.
man das so oft falsch versteht. Sagen Sie es mir
Genau,
eben.
also das wird ja immer gesagt, so letzte Ölung und wird auf dem Sterbebett gespendet und so. Also faktisch ist das leider so, dass wir eigentlich immer erst gerufen werden, wenn die Leute meistens auch schon gar nicht mehr ansprechbar sind oder so. Aber das Sakrament heißt Krankensalbung und soll eigentlich gespendet werden, wenn auch noch Hoffnung auf Besserung besteht. Weil die ganzen Gebete, die in diesem Ritus enthalten sind und das Handauflegen und das Salben mit dem Krankenöl, zielt immer auf Stärkung, auf Kraft geben, sogar auf Heilung ab. Und das macht auf dem Sterbebett ja einfach keinen Sinn mehr.
Ja,
So,
und
ne?
deswegen haben Sie das ja auch etabliert, das finde ich total schön. In Dio haben wir jetzt relativ neu, weil Corona halt dazwischen kam und so, den
Ja.
Krankensalbungsgottesdienst, der auch sehr, 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 sehr gut
Das war
angenommen
auch von
worden
der
ist.
Stimmung total schön so, ne? Weil es ist
Ist
ein
auch
super schönes
wirklich, ja.
Sakrament, die Krankensalbung. Ich finde das echt toll.
Genau. Und
Jedes Mal.
da sieht man halt nochmal ganz klar, okay, das
Ja.
ist nicht nur für Sterben dann, ne?
Aber spannend, wenn wir jetzt da einmal sind. Wissen Sie denn, wie ist denn die Krankensalbung zur letzten Ölung geworden?
Wie meinst du?
Ja, also
Da
warum?
verstehe ich schon wieder nicht.
Ja, ich merke das schon. Also warum ist das bei den Leuten so drin, dass das Sakrament in der Sterbestunde ist, obwohl es das nicht ist? Warum machen die Leute das? Wissen Sie, woran das hängt?
Ja, ich dachte, das hat sich so etabliert
Ba,
nach und
ba,
nach,
ba,
weil
ba, aber warum?
ja, weil man vorher auch schon diese Gewissensbisse hatte, nee, dann ist es ja schon fast zu Ende.
So, nee.
Okay. Wenn ihr den hier sehen würdet, wie er sich freut, dass er mir jetzt was jetzt beibringen kann.
So, da kann ich was beibringen. Nee, und das hat mit dem sündenvergebenden Aspekt zu tun. So schwierig. Also bei der Krankensalbung geht es nicht nur um Heilung und um Beistand und so, sondern in der Krankensalbung werden auch alle Sünden vergeben. So, weil schon ja nach christlicher Vorstellung Heilung ganzheitlich ist und eben diesen Aspekt des Lebens mit einschließt. Und im Prinzip ist das so, man wird dann so schön ja salbt und kriegt alle Sünden vergeben und dann stirbt man und dann flutscht man so durch, ne, so ohne.
Das ist die schöne Vorstellung.
Die so schöne Vorstellung. So, aber das Sakrament zielt halt eigentlich eben nicht darauf ab. So, ne, es geht eigentlich wirklich um Heilung. Ja.
Ja, aber also Sie haben recht. Ich bin deswegen gar nicht so oft mit Toten in Kontakt, sondern mache halt eher die Trauerfeiern so. Ja, genau. Aber sehe denen dann.
Also
nicht,
mehr, ne, mit Angehörigen als mit Toten. Genau. Dann, ja.
Ja.
Wenn Sie, also Sie sagen ja von sich, dass Sie Beerdigungen wirklich richtig gerne machen, so, ne? Und das ist ja auch schon so, wenn hier eine Beerdigung kommt, dann übernehmen Sie die ja auch gerne. Können Sie sagen, warum? Was reizt Sie daran, andere Leute zu beerdigen?
Das hört sich auch so komisch
an. Ja, aber
tatsächlich. Was reizt Sie daran? Also wenn ich konkret, für mich ist das Thema unglaublich schwer. Da könnte ich schon heulen, wenn ich irgendwie denke, dass in der Familie oder sowas passiert. Also es ist nicht so, wenn
welches
man da
Thema
beruft,
jetzt? Abschied, Tod,
ja,
so generell.
Genau, Sterben, Abschied, Tod, ne, so. Dann könnte ich heulen. Jetzt, klack, könnte ich wirklich heulen, so. Also es hat nicht damit zu tun, dass man total abgehärtet ist in dem Beruf, weil man das macht oder so, überhaupt nicht. Aber ich würde mich schon, jetzt kommt so ein Grinser von Chef hier gegenüber, als sehr empathischen Menschen einschätzen und finde das einfach schön, in dieser sehr, sehr herausfordernden, schwierigen, trauernden Zeit die Menschen zu begleiten. Und mir ist es einfach wichtig, dass die Menschen Ansprechpartner haben, der für sie da ist und der sie begleitet und auch die Trauerfeier schön gestaltet und da jetzt nicht ein Gebet nach dem anderen raushaut, in dem Sinne, sondern wirklich auch nochmal konkret auf die Person, die wir da verabschieden, gucken und die Vita einfach nochmal auch so aufzeigen. Und das ist mir unglaublich wichtig, also dass die sich alle gesehen fühlen. Hm. Ja.
Aber wenn Sie jetzt sagen, so, also nicht so ein Gebet nach dem anderen und so, ja, kann ich mitgehen, aber wie bringen Sie denn dann jetzt in so einer Trauerfeier auch nochmal dezidiert also unseren christlichen Glauben zur Sprache? Also damit das jetzt nicht nämlich einfach so eine austauschbare Geschichte wird, die auch jeder freie Redner, jede freie Rednerin machen könnte, also...
Nee, also Gott kommt da natürlich drin vor und das ist mir auch unglaublich wichtig. Das ist jetzt nicht nur beim Vaterunser so und bei den Fürbitten, sondern schon in meinen Einführungsworten ist das der Fall. Also dass ganz
aber
klar diese christliche Hoffnung da ist. Dass
welche
der,
christliche Hoffnung? Yes, also, ja, die, also, was
ja,
sagen
die Auferstehung einfach. Also dass mit dem Tod jetzt nicht alles vorbei ist. Also dass es ein Leben gibt bei Gott.
Was glauben Sie, wie das ist, wenn man tot ist?
Ja, das frage ich ja meine Grundschulkinder, wenn ich da schon mal das Thema... mit denen behandle auch nach. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich schon wieder einen Autounfall fast hatte oder so, dann sage ich immer, oh danke. Und
ja, aber Gott sei Dank ist Ihnen ja da noch nie richtig
ja,
was
aber dann denke ich schon so, also dass meine Großeltern, die jetzt alle schon leider verstorben sind, schon auf uns aufpassen und ja.
Aufpassen. Ja, nee, aber ich meinte jetzt eher so, also und wenn man selber tot ist, weißt du?
Ja, und ich glaube schon, dass
was
man
passiert
da,
dann?
Ja, also dass man oben alle trifft, da glaube ich irgendwie.
Mhm.
Ja, wirklich.
Aber das geht mir auch so. Also, ich glaub, also das sage ich auch bei Predigten, so bei so Exequien oder so, sage ich schon auch, also das ist ein Wiedersehen.
Ja, und wie stellst du dir das vor? Also ich habe so einen langen Tisch tatsächlich.
Mhm.
Und dass man da so rumläuft und ach, du bist auch hier.
Ja, also ja, nee, also ich glaube, ich habe echt so, das glaube ich, bin ich da auch durchs Fernsehen irgendwie versaut. Ich habe echt so das so ein Bild so von, da sind überall so Wolken und es ist alles super hell und also irgendwie schon so, dass so, dass wenn man so stirbt, dass das Erste was ist, dass man irgendwie Jesus in die Arme läuft. So. Mhm. Und dass dann, also ich glaube echt, dass dann erstmal sowas ist wie Gericht, so, also so im Sinne von Rückschau auf das eigene Leben mit Jesus zusammen und dann so zu sehen, so, was ist gut gewesen, was ist nicht gut gewesen, so, und das so mit seinen Augen zu sehen, wo ich einfach auch totalen Mist gebaut habe und so, das auch so. So zu spüren, wie er das gespürt hat. So, als
so
er mit
Frangles
mir,
waren sie nie so nett. Ne?
Ich glaube, so, dass das nicht die schlimmsten Sachen sind. So, und aber das, wenn man da dann einmal durch ist, so, dass dann echt so irgendwie so Wolkenlicht, goldenes Licht, keine Ahnung, irgendwie so ist. Und dann sind da all die Leute so, ne, wo ich jetzt auch sag, so, boah, die vermisse ich voll so, ne? Und dass dann man da so einfach so reinrennt in diese Gruppe von Menschen, die man so das ganze Leben dann verloren hat und
Aber kennen die sich dann alle untereinander? Weil ja, die zum Beispiel ihre Oma und so haben ja also
viele dann gar nicht kennengelernt.
Ja, genau. Ja, das finde ich auch so witzig dann. Aber die haben uns ja weiterhin gesehen.
Ja, ja.
So,
ne? Also deswegen, von daher, ich glaube, die sind auf dem gleichen Kenntnisstand. Mhm. So, das ist so das, wo ich so denke. Und vor allem, die sehen alle so aus wie zu der Zeit, als die gestorben sind. So, weißt du? Also die sind jetzt, also die altern jetzt nicht weiter im Himmel. Ja. So, ne? Und ich frage mich nur immer, wie sehe ich aus, wenn ich tot bin? Also so wie jetzt so? Oder?
Ja, kommt ja auf das Alter an, Chef, oder nicht?
Ja, klar. Also, aber ja, also laufe ich dann, also angenommen, ich werde jetzt 80. Ja. So, laufe ich dann den Rest der Ewigkeit, nicht. Nee, ich will nicht 80 werden. Laufe ich als Rest, also den Rest der Ewigkeit als 80-Jähriger durch den Himmel? Oder bin ich irgendwie die fitteste Version meiner selbst?
Ja,
so,
ja, ich weiß, was du meinst.
Weißt du, wo ich sag so, ja, nee, da finde ich, da sah ich am besten aus. Nee, weißt du, so, ne? Also...
Ja,
kann man das verhandeln? Eigentlich ist es völlig unerheblich, so, aber das sind echt manchmal so Sachen, also ich bin mir bei ganz vielen Sachen sehr sicher, ne, dass es ewiges Leben gibt, dass das mit Gott zu tun hat, dass das sehr schön wird, herrlich,
feierlich. Aber ich glaube schon, also ich würde schon sagen, man kommt mit dem Alter dann, in dem man stirbt, auch in den Himmel, also so vom Äußeren her, weil das muss ja so sein, weil zum Beispiel ihre Oma... haben sie ja auch so im Kopf, wenn die jetzt weiter gealtert wäre.
Ja, das stimmt.
Ja,
ja, oder wenn die jetzt auf einmal jünger wäre, ich würde die gar nicht erkennen.
So halt, ne?
Oder sieht meine Oma für alle, die in den Himmel kommen, anders aus? Also, dass die für meinen Vater zum Beispiel, weil das war jetzt ja seine Mutter, anders aussieht als für mich? Dass ich so diese weißhaarige, total liebe Frau...
Ich habe da auch schon ganz oft drüber nachgedacht, aber es geht, glaube ich, nicht auf. Ja. Weil die, also die verfolgen...
Warum geht das nicht aus? Auf? Also, weil wir glauben ja, der Himmel ist Zeit und Raum irgendwie enthoben. Ja. Ist wirklich, ist eine Art anderer Dimension so. Aber... Und wenn das ganze Zeit und Raum enthoben ist und damit vielleicht ja auch natürlichen Gesetzmäßigkeiten, dann kann das doch sein.
Also meinst du, die Seele ist dann da und sie sehen in ihren Augen ihre Oma so und ihr Papa so? Okay.
Ja, wäre das nicht spannend?
Ja, das
oder? Denke ich aber witzigerweise gerade zum ersten Mal. Ich hoffe, das ist nicht heretisch.
Ich habe schon mal darüber nachgedacht.
Vielleicht an die Dogmatiker, die Eschatologen unter uns, ob das jetzt heretische Gedanken sind, kann man das ja vielleicht nochmal zurückmelden. Ja. Aber wir sind uns einig, es gibt ein ewiges Leben, das glauben wir, dass das mit... also nicht nur mit Gott zu tun hat, sondern dass das große Geschenk Gottes an uns ist, dass eben Gott sei Dank dieses Leben hier nicht alles ist. Und das hilft ja, also mir geht das zum Beispiel so, auch mit Todesfällen anders umzugehen.
Mhm.
So, ne? Ich erinnere mich noch so an die Beerdigung meiner Oma, als mein großer Bruder sagte, du wirkst so cool. Ich war nicht cool, aber für mich bedeutet Tod was anderes als für Leute, die eben... ja, die an nichts glauben, wo Ende aus Mickey Maus, dunkles Loch,
das war's.
Ja, aber
sie sind da auch nochmal
krass,
glaube ich, drin. Also, weil sie so gefestigt sind, sie können das so gut. Also, ich habe das ja auch.
Ich bin
ja
auch so ein Ostermensch, so. Ne?
Ja, aber ich habe dann trotzdem diese Schwere der Trauer ist einfach bei mir nochmal dann mehr da. Sie sehen dann schon so, ach nee, also sie freuen sich eher so, ach, diejenige ist jetzt bei Gott.
Ich freue mich auch auf meinen eigenen Tod.
Ja, deswegen, er will auch nicht alt werden, in dem Sinne. Ne? Ja.
Also ich bin jetzt überhaupt nicht irgendwie meines Lebens müde. Ich freue mich an jedem Tag, den ich irgendwie gut erlebe. Aber ich habe kein Problem mit dem Todsein. Ich glaube, ich habe eine Angst vorm Sterben, würde ich auch nicht. Ja doch, ja, man
sagen,
weiß ja nicht, wie es passiert.
Ja doch, ich mache hier.
Ja, wahrscheinlich, ja. Nee, aber weißt du, so jetzt wirklich irgendwie... schlimme Krankheit, ewiges Sichtum, Schmerzen. Also ich bin ja, also seit meiner Bandscheibengeschichte, was Schmerzen angeht, also boah, das wäre für mich der Horror irgendwie.
Mhm. Aber ich glaube schon, dass das viele haben. Also und dass viele auch, oder die Angehörigen ja die sind, die am meisten leiden in dem Sinne. Klar, es gibt Menschen...
Was sagen Sie denn so Angehörigen? Also du kommst da jetzt so zu den Leuten nach Hause und da ist jetzt gerade, keine Ahnung, jemand gestorben, der so war das Zentrum der Familie. Alle sind traurig. Da sind Kinder, da sind alte Leute, junge Leute, alle Generationen irgendwie.
Ja, sie fragen mich jetzt Fragen, Hilfe. Also
ja
ich höre denen erstmal zu tatsächlich und empfinde mit denen den Schmerz nach so und höre mir alles an so und stell dann
aber
auch
was heißt,
fest,
ich empfinde den Schmerz nach?
Ja, hört sich auch komisch
an. Ja, weinen Sie dann mit den
Leuten? Nein, eigentlich nicht, nee. So? Also, nee, aber dadurch, dass ich empathisch bin, kann ich schon verstehen, also gerade wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine ältere Dame ist oder so, dann versuche ich das schon, oder von den Erinnerungen her, Ist das dann so ein bisschen wie bei meiner Oma so?
Aber jetzt ist ja zum Beispiel ältere Dame ist ja einfach. Sie haben ja schon, also ganz ernstes Thema, Sie haben ja auch schon Kinder beerdigt.
Ja.
Wie ist das da?
Zwei Kinderbeerdigungen, also, zwei kleine Kinder und eine Jugendliche. Ja.
Weil das ist ja schon, da kommst du ja in eine Situation, da schwadronierst du ja nicht von, ja, hat ein gutes Leben gehabt oder so, sondern das ist ja einfach ungerecht, das ist dramatisch.
Aber das stelle ich eigentlich auch dar. Also das finde ich auch wichtig, das darzustellen, nicht das zu verschönern. So, also natürlich, dass man dankbar auf die gemeinsame Zeit schaut, das finde ich immer wichtig und auch richtig. Aber auch schon darzustellen, also auch diese Perspektivlosigkeit, die man jetzt irgendwie fühlt. Ne? Und wie geht's weiter? Und wie kann das sein, dass so ein junger Mensch jetzt gehen muss? Ne? Also so.
Nehmen Sie das mit nach Hause?
So Sachen schon, ja.
Ja, ne? Ja, also es gibt halt so ganz vieles, da kann man sehr professionell mit umgehen. Aber genau, sowas würde ich auch sagen. Ja. Das ist schon. Und man ist vorher wahrscheinlich auch sehr nervös, oder?
Es geht. Also das Gute in Anführungsstrichen ist ja, dass man sich darauf vorbereitet. Also die Ansprache hat man fertig, darauf kann man setzen. Aber ich sag mal, bei den Kinderbeerdigungen, da sind auch teilweise die Bestatter rausgegangen, weil die gesagt haben, das tun die sich jetzt nicht an. Mhm. Ich bin immer sehr früh bei Beerdigungen. Da bin ich noch mal früher da, weil ich auch diesen Anblick des Kindersarges auch irgendwie mit mir mal, wie sagt man?
Damit das man muss das ein bisschen verarbeiten.
Genau, ne? So.
Also in Anführungsstrichen sich ein bisschen dran gewöhnen, dass das Bild einen nicht dauernd übermannt.
Genau, und wenn dann, also bei mir dürfen die immer Musik spielen, die spielen möchten, so, da bin ich ganz offen so. Hauptsache denen gefällt das, und wenn das gerade auch bei Kindern irgendwie ein Lied ist, ne, so, und da war irgendwas von Phil Collins, ne, und so, da bin ich, bevor ich eingezogen bin, auch nochmal kurz raus, hab Luft geholt und hatte auch die Tränen in den Augen stehen. Und ich merke auch, meine Stimme ist da dünner als bei einer 94-jährigen älteren Dame so. Obwohl ich das auch nicht immer so pauschalisieren kann, weil das erinnert mich dann an meine Oma oder so. Oder letztens habe ich einen Familienvater beerdigt. Ne? Auch ganz schlimm, die Töchter waren in meinem Alter. Das ist immer so ein bisschen auch, wie man selbst da dranhängt und was man für Emotionen und Erinnerungen so an die Sachen hat. Ja. Aber das ist schon anders herausfordernd als jetzt Karl-Heinz 85, der sein Leben gelebt hat und der jetzt so, ne?
Schwierig ist ja auch so diese Fragen, die wie so ein rosa Elefant im Raum stehen, so, ne? Wie kann Gott das zulassen? Wofür soll das jetzt gut sein?
Ja, was sagen Sie da drauf immer? Weil das sind ja wirklich Fragen, also, ja, was sagt man dazu?
Ich sag immer, diese Fragen, ich verstehe, dass die da sind. Ich habe die auch, aber die kriegst du hier nicht beantwortet. Also das ist auch. Also das ist das total Blöde an dieser Geschichte. Es gibt Fragen, die wir uns hier stellen, auf die wir dringend eine Antwort haben wollen, die es aber nicht gibt. So, und das ist echt so ein Ding, wo ich sage, also das gehört mit zu den ersten Sachen, die ich mit Gott besprechen werde, wenn ich selber tot bin. Ihn fragen, was sollte das und das? Erklär mir das so. Ne? Nicht ihm Vorwurf machen, wie konntest du das zulassen? So, weil, da finde ich, das steht mir nicht zu. Ne? Ihm da, also mein Grundvertrauen ist, dass er schon weiß, warum etwas ist, wie das ist, warum etwas geschieht, auch wenn das noch so schlimm ist, warum das so geschieht. Da vertraue ich einfach in die Vorsehung. So. Aber das verstehen zu wollen, so, das bleibt ja trotzdem. Und ihn zu fragen, so, kannst du mir das bitte mal erklären? Wofür war das jetzt gut?
Da muss ich an den Film denken, den wir beide so mögen. Wie heißt der nochmal? Wo man auch mit Gott dann ins Gespräch kommt.
Die Hütte?
Ja. Den, also, ne, der ist ja auch bei vielen, glaube ich, nicht so beliebt, aber bei vielen schon. Aber ich
keine Ahnung,
den total,
warum ist der nicht so beliebt?
Weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, von Kollegen von Ihnen mal gehört, dass die da irgendwas auszusetzen hatten. Aber da finde ich das so anschaulich auch. Ja. Also, weil du mit denen ja wirklich ins Gespräch kommst und die Fragen stellst und so. Also, den kann
gut, der ist jetzt theologisch an manchen jetzt nicht.
Ja, so, ich glaube, deswegen war der so, vielleicht.
Kannst du jetzt nicht dich mit der Dogmatik daneben setzen und sagen,
aber hey, also für Leute, die mit Kirche nicht so viel zu tun haben oder aber auch Firmlinge oder so, die gerade so sich die Fragen stellen, super. Also,
ja, und ich finde auch, dass also so manche Szenen, die habe ich, also ich habe den Film ein paar Mal schon gesehen, neulich erst noch, vor ein paar Wochen, witzigerweise. Und auch mal mit Firmlingen und so. Und so ein paar Sachen merkt man auch erst beim mehrmaligen Gucken,
find
weil da
auch
so unfassbar viel drin ist. Ich habe aber auch das Buch gelesen. Auch. Ach, Sie auch, Sie sind ja eigentlich nicht so fürs Lesen.
Stimmt überhaupt nicht.
Aber, also ich war auch an manchen Stellen einfach auch sehr, sehr berührt. So, so gerade beim ersten Mal, das. Manche Sachen nutzen sich dann ab beim mehrmaligen Schauen. So diese Szene, wo die in der Küche stehen
witzig.
Und da backen und wo dann Gott diese Wunden zeigt und sagt, ich war die ganze Zeit dabei. So, also weil dann fragt
wo
ja
Gott
der
die
der
dunkelhäutige Dame jetzt.
Genau, ne,
die,
und dann kommt er ja da in die Küche und sagt so, ja, aber wie konntest du nicht dabei sein so, ne? Wie konntest du Jesus da alleine lassen am Kreuz und so? Und dann rollt die Ärmel hoch und dann sieht man, wie auch da die Wunden sind und so und sagt so, meinst du, ich war nicht dabei? So, ne? Und das fand ich so krass so. Das hat so beim ersten Mal so voll geflasht. Danach weiß man, dass das kommt, dann ist das schön, aber nicht mehr so krass. Ne? Aber wir schweifen schon wieder ab.
Ja, ich habe aber noch eine Frage an Sie, weil wenn Sie auf dem Friedhof sind, letztens haben Sie ja nochmal gesagt, Sie waren bei Ihrem Opa, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, genau, am Grab. Wie sind Sie als Kind auf den Friedhof gegangen und ans Grab getreten? Weil, also ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich habe die Grabpflege bei unseren Gräbern hat mein Papa immer gemacht, meistens so freitags oder samstags. Ja. Und ich bin ganz oft mitgegangen und weiß auch heute noch so den Ablauf. Den Stein da abputzen, weiße neue Blumen, Wasser, so und so. Und dann, die letzten paar Minuten bleibt man ja stehen und betet oder was auch immer. So, als Kind, ey, was hat man da gemacht? Keine Ahnung, weißt du so. Dann denkst du so, was reden die? Ja. Reden die jetzt mit denen oder so? Und dann entwickelt man ja so eine eigene Situation, also so eine eigene Sprache irgendwie, ne? Und dann habe ich wirklich immer so ein gleiches ablaufendes Gespräch, Gebet gebetet, was sich so wiederholt hat. Aber das habe ich mich ganz oft gefragt, was machen die Leute in dieser stillen Zeit? Also deswegen würde ich mal gerne wissen.
Also bei mir war das, also das, was ich erinnere, war ein bisschen anders. Wir hatten jetzt so, als ich klein war, gab es nicht so viele Gräber in unserer Familie, Gott sei Dank, weil irgendwie alle noch lebten. Was es gab, war das Grab meiner Urgroßeltern mütterlicherseits. Und das war Opa schon wichtig, da immer wieder auch mal hinzugehen. Und da muss ich jetzt sagen, wenn diese Situation kam, dass man dann da so vor dem Grab stand, da war schon eher so, dass ich mich gefragt habe, wie sieht das jetzt da unten aus? Ja, weißt du, so, also so ganz Fragen, die mich bis heute super interessieren. Ja. Also so die die anderen Abläufe hinter dem Tod, ne? Also was passiert mit so einem Leichnam, was passiert mit dem Sarg oder wie ist das in diesen Hochregalen in Italien, wo die Särge so in so Fächer so, ne, wie geht das da von sich und so? Also ja, jetzt eben Verwesung oder so, ne? Das sind eher so diese Gedanken, die ich mir immer gemacht habe, so wie sieht das jetzt da unten aus?
Also
sind
haben
da nur
Sie
noch
gar
Knochen?
Nicht gebetet in diese, ne?
Nee, also so als Kind jetzt so irgendwie nee, glaube ich eher nicht so, ne, weil das hat mir auch keiner beigebracht. So richtig beten habe ich ja erst dann wirklich mit der Erstkommunion in der Kirche gelernt, so. Von daher war das jetzt gar nicht, dass ich wusste, wie man das jetzt macht und ob man jetzt mit denen reden kann oder nicht so, ne? Ich habe dann mir eher so andere Fragen gestellt. Ja. Jetzt haben wir viel so dramatische Sachen gesprochen. Was war denn so das Lustigste, was Sie mal bei einer Beerdigung erlebt haben?
Witzig, das wollte ich Sie auch fragen.
Ja, das ist auch eine naheliegende Frage.
Und ich wollte da noch bei mir drüber nachdenken, weil mir nur eine Idee, eins in den Sinn kam. Aber es war noch irgendwas anderes. Ich weiß nur, das ist schon echt Jahre her, da hat ein älterer Mann, ich glaube, das war sogar der Mann der Verstorbenen, seine Hose am Grab fast verloren. Das war wirklich, also das war jetzt in dem Sinne dann nicht lustig, sondern eher so dramatisch oder so. Aber der war einfach so beschäftigt, also der hatte irgendwie seine Hosenträger vergessen oder irgendwie sowas. Und aber das war so ein Schmunzler irgendwie so, ne? Und sonst das Lustigste, es gibt eher so süße Sachen noch. Also von einem Kind irgendwie, der seinen gerade in die Schule, wenn überhaupt, 5 oder 6 war der. Und der hat seinem Opa, wollte der noch was mitgeben. Und ich kann mich leider auch nicht mehr ganz so dran erinnern. Auf jeden Fall stellte er sich vor allen hin, breitete so einen riesen Zettel aus, so richtig wie so eine Rede und war auch ganz schick angezogen. Und dann hat er irgendwie gesagt, lieber Opa, wir werden dich immer vermissen. Und also so 3 Sätze und total, aber er war so richtig froh, dass er das machen konnte. Also es war sehr schön, ja.
Also ich muss jetzt auch sagen, also sowas richtig Lustiges habe ich bei der Beerdigung selber, also außer jetzt in der Ansprache, ne, in der Predigt oder so, weil da versuche ich schon
immer mache ich das, Schmunzler.
Ja, also das kriegst du, das geht ja nicht immer, aber genau. Ich versuche tatsächlich, also dass die Leute lachen und weinen. So, dann ist das gut, ne? Also das sind so innere grüne Pfeile, die dann so hochgehen, ne? Hat das geklappt, hat das geklappt? Weil Beerdigung an sich, also müssen ja auch nicht nur
das sage ich auch immer beim Gespräch, ganz genau. Also weil es ist ja so viel Schönes in diesem ganzen gemeinsamen Leben passiert, genau. Ja.
Was ist so das Blödeste, das Schlimmste, das Dümmste, was Ihnen mal bei einer Beerdigung passiert ist? Haben Sie mal so richtig so einen Lapsus gehabt oder hat mal was so richtig nicht geklappt oder so?
Boah, nee,
ich hatte ja mal keine Urne.
Ah ja, ich musste auch mal auf eine Urne warten, aber da kam sie zum Glück noch.
Ja, okay. Ja, gut, die kam ja dann irgendwann auch, aber das war richtig krass. Also da musste ich dann wirklich nach draußen gehen, weil die Urne nicht da war. Das lag daran, dass wirklich der Bestatter die Beerdigung vergessen hat. Das war richtig krass. Es war keine Blumen, keine Urne, nichts. Und ich musste dann raus zu den Angehörigen, musste sagen, ja, tut mir leid, aber der so und so ist noch nicht da. Und die sagte dann auch so, ja klar, er ist ja tot. Ich so, ja, so, ja, nee, also ich meine die Urne. Und dann breitete sich Panik aus und dann haben wir dann mit viel rumtelefonieren und so irgendwie dann die Urne noch bekommen, haben dann da viel, viel, viel zu spät angefangen und du bist ja in so Slots, du hast ja nur so 20 Minuten, ja, für, genau. Da musst du da im Galopp durch diese Feierlichkeit da durch, um das irgendwie noch alles zeitkonform hinzukriegen, das war richtig ätzend. Ja. Da war ich auch wirklich, wirklich sauer.
Das mag ich halt auch überhaupt nicht, weil das für die Angehörigen, ne, die haben so viel an dem Tag mit sich selber zu tun und so und das darf einfach nicht passieren. Da fällt mir auch ein, also stand ich zum Glück bei den Angehörigen am Friedhof mit dabei und die Bestatter waren aber bei einem ganz anderen Ding. Also, weißt du, wir standen da und die waren aber auf einem ganz anderen Friedhof oder so. Hm. Wo ich dann dachte, boah, ich bin froh, dass ich hier mit den Angehörigen bin, weil der Bestatter hatte sich dann vertan. Also sowas, klar, das ist menschlich und Fehler passieren, aber gerade bei so traurigen Sachen versuche ich echt immer im Vorhinein alles abzuklären und auch nochmal abzuchecken. Auch zum Beispiel ist mir zum Glück toi 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 noch nicht passiert. Falscher Name oder weißt du so, das finde ich ja ganz schlimm.
Genau, das ist auch.
Also das wäre mein Horror.
Habe ich immer Angst vor. So, ne, ich guck, das sind auch so Sachen, gucke ich tausendmal
nach.
Ne, hast du das jetzt wirklich richtig? Und gerade so Namen, wenn die sich ähnlich sind oder so. Genau, das auch. Ist schon mal so bei Ihnen im Zusammenhang so mit Tod, Sterben, Ihnen irgendwas Mysteriöses passiert, wo Sie sagen, boah, das kann ich mir nicht erklären, das ist irgendwie komisch, da kriege ich Gänsehaut oder so?
Nee, also Sie wissen ja, meine Oma ist an einem prägnanten Datum gestorben und auch die Uhrzeit so. Also das war, wo die Uhr dann wirklich beim letzten Atemzug so...
Ja, erzählen Sie das doch mal, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil das ist ja auch noch so ein Ritual, das ist ja bis heute bei Ihnen. Vielleicht erzählen Sie das mal.
Ich wollte nämlich Sie auch fragen mit dem Ritual, ob Sie eins haben.
Nee, habe ich nicht, erzählen Sie es.
Genau, also meine Oma ist an einem prägenden Datum gestorben und ist 94 Jahre alt geworden und ich sag mal so... die Tage vorher war sie noch super drauf, so, ne, hat alles gekocht und. Ja, und an dem Tag halt nicht. Und ich hörte schon nachher meine Eltern so ein bisschen flüstern, das ist jetzt sehr intim, sag ich mal, aber so, dass das ein passendes Datum für meine Oma war, weil sie war eine sehr präsente Frau irgendwie, so, sag ich mal. Das Datum, ach so, der 11.11., so St. Martin, Hoppetitz erwachen, also so karnevalsmäßig. Und das passte irgendwie so, weil das halt ein prägendes Datum ist, genau. Und sie ist tatsächlich dann... gestorben um 7:30 abends im Beisein der Familie. Meine Oma hatte im Wohnzimmer so eine, also sie hatte auch bei uns gewohnt, eine Uhr. Und die läutete dann um 7:30 oder um 8 schlug die auch wirklich so richtig aus. Und das war der letzte Atemzug. Und heutzutage ist das immer noch so, am 11.11. um 7:30 schicken wir uns ein Herz. Meine Geschwister und ich haben bis heute jeden Tag eigentlich das Ritual, jetzt werden wir hier sehr intim, aber dass wir zufälligerweise wirklich so im Tagesablauf um 11.11 Uhr auf das Handy schauen und uns dann 11.11 Uhr in die Gruppe schreiben. Ja. Und so immer an Oma denken. Und das, weiß ich nicht, finde ich heute noch schön, weil Freunde oder Chef jetzt zum Beispiel kennt meine Oma leider nicht so, nee. Ne?
Aber ich kenne das Ritual.
Ja, genau. Ja. Und dass meine Oma trotzdem noch irgendwie so weiterlebt, auch bei den Freunden, die meine Oma jetzt leider nicht kannte. Ja.
Also ich habe nicht so wirklich was so Mysteriöses oder so, aber es gab mal eine Nummer, da war ich noch Kaplanin Hüls. Und dann kam so ein Anruf aus dem Altenheim, ja, da ist eine Frau, die würde gerne mit einem Priester sprechen, ob einer von uns könnte, der Alte oder ich. Und dann hatte ich Zeit und gesagt, ja, ich gehe da eben hin. Das war so fußläufig.
Der Alte oder ich.
Ja, so haben wir den Chef immer genannt.
Das
da, ne? Das war der Alte.
Eben sagen, genau.
Der hat das irgendwann ja auch selber. Ja, muss der Alte wieder selber machen.
So. Vielleicht sollte ich sie auch so nennen.
Nee, so weit ist er noch nicht. Auf jeden Fall bin ich dann dahin. Und ganz munter, die lag da im Bett. Und man merkte, die war jetzt körperlich sehr eingeschränkt, aber geistig total wach. Und die hat mir dann ein paar Fragen gestellt, die ich total schön fand. Die hat dann gefragt, ist das schlimm zu sterben? Was passiert, wenn man stirbt? So, und glauben Sie das, was Sie mir gerade erzählt haben, wirklich?
Das fragen viele.
Und dann habe ich also eben gesagt, dass ich nicht glaube, dass das schlimm ist, wenn man stirbt, sondern dass das wirklich wie so eine Umarmung Gottes irgendwie ist. Mhm. Und was ich vorhin auch erzählt habe, ne, mit dem, dass man mit Jesus, mit Gott auf das eigene Leben schaut, aber dass eben dann sich wirklich die Tür auch ins ewige Leben öffnet. Und ja, ich glaube das wirklich. So, ne? Und dann hat die gesagt, ja, ist gut, Sie können jetzt gehen. So, und dann bin ich gegangen und das war die Hauskranke von ständigen Diakon, den wir da hatten. Und dann habe ich den angerufen, habe gesagt, hör mal, ich bin da gerade bei der Frau so und so gewesen und die hat so diese Fragen gestellt. Vielleicht melde dich da die Tage einfach mal, da freut die sich bestimmt, da scheint irgendwie die sich mit irgendwas zu beschäftigen gerade. Ne? Und keine 2 Stunden später kam die Meldung, dass die Frau gestorben ist. Mhm. Also die ist dann wirklich, die hat ihre Fragen gestellt, dann war die scheinbar irgendwie beruhigt. Und dann ist sie gestorben. Und die wirkte überhaupt nicht so wie jemand, der jetzt gleich stirbt. Also manchmal sieht man das ja wirklich, man sieht es am Gesicht. Und, ne, man merkt das einfach so, da ist jetzt, das dauert jetzt nicht mehr lang. Und das war da überhaupt nicht. Und da habe ich echt gedacht, boah, wie krass ist das jetzt, dass die jetzt gestorben ist.
Die hat noch auf die Antwort gewartet.
So, ja. Ne? Und
das haben ja auch viele auf eine bestimmte Antwort warten, auf eine bestimmte Person warten. Aber manche wollen ja auch bewusst.
Bei meiner Oma war das zum Beispiel so. Die hat wirklich gewartet, bis Papa kam. Ja. Der war schon auf der Arbeit, den habe ich angerufen und gesagt, Papa, also Oma war aber auch schwer krank, da war auch damit zu rechnen, dass sie jetzt bald stirbt. Und ich war schon da und dann habe ich Papa angerufen und der musste dann zurückkommen. Und wirklich in dem Augenblick, also das war total rührend irgendwie, ne? Mein Vater macht die Tür von dem Krankenzimmer, von dem dann Sterbezimmer auch auf und sagt, Mama, ich bin da. Und die macht, und ist tot. Das kannst du nicht erfinden, ne?
Komisch,
das ist, und witzig, für die ganz Frommen jetzt unter uns, ich habe im Stillen so den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet, weil wir konnten jetzt einfach nur warten, dass Oma stirbt.
Und
so,
an welcher, ne, Stelle?
Als ich fertig war, geht die Tür auf, Papa kommt rein, sagt, Mama, ich bin da. Und da dachte ich so, das ist einfach viel zu krass. Vor allem, weil der Pastor war einen Tag vorher noch da und hatte so ein Bild von dem Jesus so mitgebracht. Das stand an so einer Wasserflasche und die Sonne schien durch die Wasserflasche und damit durch die... Hör mal, du kannst es nicht schöner erfinden. Da denke ich manchmal, also... Das ist jetzt unerheblich. Oma wäre mit Sicherheit auch schön gestorben, irgendwie, wenn das nicht gewesen wäre. Aber da denke ich so, also manchmal ist der liebe Gott richtig cool und macht so Sachen, ne, wo du einfach denkst so, ja, das ist jetzt gut so, wie es ist. Mhm. So, ne? Genau. Frau Engel, wir sind
echt
durch. Ja, ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch irgendwas gibt's?
Ja, also, ich habe schon wieder, ich hatte gerade noch was, wo ich gedacht habe, ach, das wäre noch ganz schön für die Leute, aber es ist mir wieder abhanden gekommen.
Also ich glaube, wir haben ein bisschen von unserem Glauben auch erzählen können, dass wir glauben, dass eben mit dem Tod gar nichts zu Ende ist, sondern ganz im Gegenteil, dass da das echte Leben, das niemand mehr wegnehmen kann, erst richtig losgeht. Wir haben ein bisschen unsere Erfahrung geshared.
Wow.
Ja. Und ein schwieriges Thema, aber glaube ich jetzt so besprochen, dass man das gut hören kann. Also irgendwie eine Triggerwarnung müssen wir, glaube ich, am Anfang nicht aussprechen.
Stimmt. Da müssen wir demnächst vielleicht auch drauf achten.
Ja.
Aber ja, nee.
Aber jetzt.
Nee, aber genau. Also wenn ihr aber noch Fragen zu dem Thema habt,
ja,
oder
gerne.
Anregungen oder so, ich glaube, man kann ja bei diesen ganzen Podcasts auch kommentieren. Das dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne machen.
Greifen wir dann auch gerne mal auf.
Genau, dass wir da einfach nochmal drauf
und eingehen. Und vielleicht, also was ich super spannend finde, vielleicht auch so Geschichten von so Sterbemomenten, wie wir das jetzt so von unseren Omas zum Beispiel erzählt haben.
Ja, weil zum Beispiel bei meiner Oma war das ja auch so, habe ich Ihnen noch schon mal gesagt, mit dieser ausgestreckten Hand. Weißt
Erzählen
du noch?
Sie das noch eben schnell.
Genau, also wir saßen dann da und ich habe mit Oma noch geredet. Sie war aber leider schon, ja, was heißt in Trance, aber so schon
im Delirium nennt man so. Das oder in Agonie.
Und sie hatte vor sich ein Glas Wasser stehen und saß in ihrem Sessel, wo sie immer drin saß. Und
da ist sie im Sitzen gestorben?
Ach. Ja. Und dann habe ich gesagt, Oma, möchtest du noch was trinken? Und dann hat sie mir natürlich nicht geantwortet. So. Und dann hat sie diese Hand ausgestreckt. Und wirklich, das gehe ich heute noch von aus, entweder, also dass sie Gott die Hand ausgestreckt hat, also dass Gott da schon stand, oder mein Opa oder so, der auch schon sehr, sehr, den habe ich leider gar nicht kennengelernt, lange tot ist. Und also dass irgendeiner sie genommen hat. So. Also davon gehe ich wirklich, ja, also es hört sich so spooky an, aber warum sollte man so, ne, eine Hand, oder mein Opa zum Beispiel, der war Bauer und das machen ja ganz viele zum Schluss, die machen eine Tätigkeit, das finde ich auch immer interessant zu hören, die ihr Leben lang gemacht haben. Also er hat gesät tatsächlich.
Ach,
so zum, und meine Oma hat gestrickt ganz lange und ihr Leben lang und auch blind, sag ich mal, beim Fernsehgucken oder so, und die hat die letzten Sekunden gestrickt. Das ist witzig, ne? Also ja.
Aber das da Leben hast du kein... sozusagen zu Ende gestrickt. Ja, gibt's auch den schönen süß, Psalm, ja. Ne? Das Leben wird abgeschnitten wie ein fertig gewobenes Tuch.
Ja.
Jetzt haben wir sogar noch einen Psalm drin gehabt.
Immer herrlich, besser richtig churchy hier.
Ich wollte gerade sagen, besser können wir eigentlich nicht
also aufhören. Wenn ihr aber so Geschichten habt oder so, lasst uns die wirklich mal gerne zukommen.
Schreibt uns die gerne. Ja. Vielleicht können wir da auch nochmal dann drüber reden. Eingehen.
Ja, das fände ich auch spannend, ne? Die so gegenseitig mal vorzulesen,
genau,
drüber zu sprechen.
Genau. Ja, aber wir sind jetzt richtig drüber. Wir müssen Schluss
machen. Oh, wie genau. Gut.
Ja?
Leute.
Also, bis zum nächsten Mal.
Da geht's ums Thema.
Advent und Weihnachten.
Richtig. Krass, sind wir schon wieder da. Okay.
So. Tschüss. Sikorski.
Den Podcast von Frangels und Chef hört ihr jeden dritten Mittwoch im Monat überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Wow.